ARD Sounds.
Sie lernen nämlich erstmal, wie kann ich überhaupt die Luft anhalten? Also wie kann ich Apnoe tauchen, so nennt man das ja. Wie kann ich meine eigenen Reserven so weit ausbauen, dass wenn ich auch mal ein Problem unter Wasser hätte, vielleicht auch 2 oder 3 Minuten ohne Luft auskomme.
Unsere Kollegin Kim-Christine Mau über die Ausbildung deutscher Minentaucher. Diese Eliteeinheit der Bundeswehr bereitet sich auf einen Einsatz in der Straße von Hormus vor.
Vorher sprechen wir über Bundeskanzler Merz. Der fordert mehr Druck auf den Iran. Er hat Bundeswehrsoldaten in Munster besucht.
Irans oberster Führer gibt sich kämpferisch und droht den USA.
Israel hat wieder einmal eine Hilfsflotte für den Gazastreifen gestoppt.
Und wir stellen einen ukrainischen Veteranen vor, der trotz schwerer Verwundungen ins Leben zurückfindet.
Hallo, ich bin Thorsten Lange aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 30. April um 16 Uhr. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Ja, Bundeskanzler Merz war heute bei uns im Sendegebiet. Er hat einen der größeren Bundeswehrstandorte besucht, nämlich Munster in der Lüneburger Heide. Und nach den Vorkommnissen der letzten Tage, wir haben das ja hier im Podcast ausführlich behandelt, wollten natürlich alle wissen, ob und was er da sagen würde.
In einem Pressestatement hat er sich zur Lage im Iran geäußert und Merz will, dass der Druck auf die Islamische Republik erhöht wird, damit das Land zum Einlenken beim Atomprogramm bewegt wird. Hier eine seiner Äußerungen.
Vor dem Europäischen Rat in der letzten Woche auf Zypern habe ich dafür geworben, den Sanktionsdruck auf Teheran jetzt noch einmal zu erhöhen. Denn wenn Hormuz blockiert bleibt, hat das massive wirtschaftliche Schäden für uns alle. Unsere Botschaft lautet daher, der Iran muss an den Verhandlungstisch kommen. Er muss aufhören, auf Zeit zu spielen. Er darf nicht länger die ganze Region und letztendlich die ganze Welt zur Geisel nehmen. Das militärische Nuklearprogramm im Iran muss beendet werden. Es darf keine Schläge mehr gegen Israel und die Partner in der Region geben.
Ja, das klingt eher nach Pflichtübung, ne?
Ja, vielleicht will der Kanzler auch US-Präsident Trump etwas beschwichtigen. In den kleinen verbalen Scharmützeln der beiden hatte Trump ihm ja vorgeworfen, er wolle gar nichts gegen das iranische Atomprogramm unternehmen. Heute hat Trump auf Truth Social nochmal nachgelegt und Merz aufgefordert, er solle mal mehr Zeit darauf verwenden, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden.
US-Präsident Trump erwägt ja auch eine Reduzierung der amerikanischen Truppen in Deutschland. Hat der Kanzler sich dazu auch geäußert?
Nein, darauf ist er in Munster nicht eingegangen. Er hat aber betont, dass ihm das transatlantische Verhältnis besonders am Herzen liegt. Die Ankündigung Trumps ist ja auch nicht neu, er hatte sie auch in seiner ersten Amtszeit schon ausgesprochen. Passiert ist dann nichts, weil sein Nachfolger Joe Biden das Thema nicht weiter verfolgt hat.
Wie viele US-Soldaten sind aktuell denn überhaupt in Deutschland stationiert?
Also im Moment sind das rund 35.000. Das ist mehr als in jedem anderen europäischen Land. Allerdings waren es zu Zeiten des Kalten Krieges noch wesentlich mehr. Da waren etwa 250.000 US-Militärs hier stationiert. Deutschland ist für die USA ein ganz wichtiger Knotenpunkt, auch für Einsätze im Nahen Osten. Man denke nur an den Luftwaffenstützpunkt Ramstein, wo Militäraktionen koordiniert werden. Also, dass wirklich US-Soldaten in nennenswertem Umfang abgezogen werden, das wird von Fachleuten eher bezweifelt. Auch Außenminister Wadefuhl zeigt sich gelassen. Er sagte bei RTL zu der Abzugsdrohung, das mag jetzt kommen, das schauen wir uns alle in Ruhe gemeinsam an.
Gibt es denn inzwischen Bewegung in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran?
Leider nein. Bisher deutet da nichts auf eine neue Gesprächsrunde hin. Pakistan verhandelt wohl hinter den Kulissen weiter. Im iranischen Staatsfernsehen wurde eine Mitteilung des obersten Führers des Landes verlesen. Darin gibt sich Mojtaba Khamenei sehr kämpferisch. Sein Land werde die Straße von Hormuz weiter sichern und Missbrauch durch Feinde verhindern. Ausländern, die aus Gier handeln, die hätten im Persischen Golf keinen Platz, außer auf dem Grund des Meeres.
Okay. Wenn aus der Waffenruhe im Nahen Osten eine endgültige Friedensregelung wird, steht ja auch ein Bundeswehreinsatz in der Straße von Hormuz zur Diskussion. Das Verteidigungsministerium bereitet die Entsendung deutscher Minensucher ins Mittelmeer vor. Was ist das für eine Einheit?
Ja, das ist mal ein Feld, auf dem die Bundeswehr im internationalen Vergleich sehr gut aufgestellt ist. Deutsche Minensucher genießen hohes Ansehen. Der Tagesschau-Podcast 11KM befasst sich in seiner aktuellen Ausgabe mit dieser Eliteeinheit der Bundeswehr und die NDR-Reporterin Kim-Christine Mau hat mit Kollegen der Einheit gesprochen. Hier ein Auszug aus ihrer Reportage.
Und dann gibt's so ein 3, 2, 1 und ab.
Ich wusste, okay, ich tauche jetzt da drunter, versuche diese Mine zu finden.
David, einer der Minentaucher, die wir begleitet haben, der taucht dann ab in die Ostsee. Wir lagen da vor der dänischen Insel Bornholm, da ist die Sicht noch relativ gut. Und trotzdem wird es ab 20 oder 30 Meter unter Wasser wirklich dunkel. David ist dann da möglichst ruhig und leise abgetaucht. Darauf kommt es ja immer an. Wenn man an eine Mine rantaucht, um die nicht auszulösen, muss man sehr vorsichtig sein. Auch bei den Übungstauchgängen versucht man das natürlich einzustudieren.
Alles andere muss dann in dem Moment ausgeblendet werden, weil Unterwasser ist rational, nicht emotional.
Er hört auch zum Beispiel nicht die klassischen Atemgeräusche, die man von einem Tauchgerät kennt, weil er ein ganz spezielles Tauchgerät hat. Das ist ein amagnetisches Kreislauftauchgerät. Da wird die Luft immer wieder im Kreis sozusagen gepumpt durch seine Atmung und neu mit Sauerstoff angereichert, weil er eben nicht diese Blasen, die man bei Sporttauchern häufig sieht, im Gerät erzeugen soll, weil er so leise unterwegs sein muss. Du hast einfach keine Orientierungsmöglichkeit. Alles ist sehr getrübt, wie so ein Schleier liegt über allem und es ist relativ dunkel. Und stell dir einfach mal vor, du tauchst dann durch trübes Wasser auf 20, 30 Meter Tiefe oder vielleicht noch viel tiefer und dann kommt da aus dem Nichts diese riesige Mine auf dich zu, liegt vor dir und ist mit hunderten Kilo Sprengstoff gefüllt in einem echten Einsatz. Und stell dir jetzt mal vor, es geht noch tiefer. Minentaucher tauchen bis auf 54 Meter runter. Da ist es in der Ostsee komplett dunkel. Das heißt, sie müssen sich wirklich am Grund fast vorantasten. Die Minentaucher sagen auch gerne, sie sehen dann mit ihren Händen. Sie müssen wirklich am Grund sich möglichst regungslos auf eine Mine zubewegen. Da liegt dann im Normalfall in ihren aktuellen Einsätzen alte Weltkriegsmunition. Die ist 80 Jahre alt. Höchstwahrscheinlich geht sie nicht mehr hoch. Aber wer weiß das schon?
Den ganzen 11KM-Podcast über die Minensucher könnt ihr zum Beispiel bei ARD Sounds hören. Ich fand den wirklich mega interessant. Ja, das wichtigste Betätigungsfeld der Minensucher sind natürlich Nord- und Ostsee. Und über die Sicherheit dieser Seegebiete beraten internationale Fachleute gerade in Emden. Und zwar auf der Maritimen Konferenz. Thorsten, worum geht's da?
Der Bundesverteidigungsminister Pistorius hat eine Videobotschaft heute nach Emden geschickt und er nimmt die Wirtschaft mit in die Pflicht, wenn es darum geht, Windräder, Unterseekabel oder andere wichtige Infrastruktur zu schützen. Die Marine wird dabei helfen, aber allein könne sie das nicht schaffen. Auch die Betreiber seien gefragt, so Pistorius sinngemäß.
Dann lass uns in den Nahen Osten schauen, beziehungsweise ins Mittelmeer. Da gab es einen neuen Versuch, die israelische Seeblockade des Gazastreifens zu durchbrechen, aber wahrscheinlich wieder ohne Erfolg, oder?
Ja, pro-palästinensische Aktivisten sind von Italien, Spanien und Frankreich aus mit Booten gestartet. Sie wollten Hilfsgüter für die Zivilbevölkerung in den Gazastreifen bringen, sagen sie. Aber Israels Soldaten haben die kleine Flotte bereits nahe der griechischen Insel Kreta gestoppt. Die Gruppe Global Sumud Flotille spricht von Piraterie und wirft der israelischen Armee vor, Gewalt anzuwenden. Meine Kollegin Lissy Kaufmann aus Tel Aviv schildert die Einzelheiten.
Israels UN-Botschafter Danon bestätigte auf der Plattform X den Einsatz außerhalb des israelischen Gebiets. Laut Außenministerium werden 175 Aktivisten von mehr als 20 Booten friedlich nach Israel gebracht. Die Schiffe waren am Sonntag von Sizilien gestartet, mit dem Ziel, die israelische Seeblockade des Gazastreifens zu durchbrechen. Schon in der Vergangenheit hat es solche Aktionen gegeben, zuletzt im vergangenen Herbst mit der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg an Bord. Die Seeblockade rund um das Küstengebiet des Gazastreifens besteht seit fast 20 Jahren und wird auch von Ägypten mitgetragen.
Thorsten, den Ukraine-Krieg wollen wir nicht vergessen heute. Russlands Machthaber Putin hat ja vorgeschlagen, rund um den 9. Mai eine Feuerpause zu vereinbaren. An diesem Tag feiert das Land den Sieg über Nazi-Deutschland mit einer großen Siegesparade. Dieses Jahr allerdings wird sie ohne schweres Militärgerät abgehalten, aus Angst vor ukrainischen Angriffen. Und deshalb hat Putin sehr wahrscheinlich ein großes Interesse an einer solchen Feuerpause. Aber wie hat Kiew denn auf den Vorschlag reagiert?
Ja, so wie erwartet. Der ukrainische Präsident Selenskyj bittet die USA um Aufklärung zu dem Vorschlag. Ob es nur um ein paar Stunden geht für den Zeitraum der Parade in Moskau oder um mehr. Denn Selenskyj hat Interesse an einer längerfristigen Waffenruhe.
Erfreut zeigt man sich in Kiew über eine Entscheidung aus Israel.
Da geht es um eine Getreidelieferung, und zwar um Getreide aus den Gebieten, die Russland von der Ukraine erobert hat. Davon ist eine Lieferung nach Israel gegangen, und da hat Kiew heftig protestiert. Und Israels Regierung hat offenbar eingelenkt. Mehrere Medien berichten, dass die Importfirma gezwungen worden sei, das Schiff abzuweisen. Das Getreide darf also wohl nicht entladen werden.
Zum Abschluss wollen wir nochmal auf die vielen ukrainischen Soldaten schauen, die in diesem langen Krieg verwundet worden sind, und das oft sehr schwer. Was unsere Kollegin Gesine Dornblüt da berichtet, ist wirklich erschütternd, aber auch auf eine Weise aufbauend.
Sie berichtet vom 33-jährigen Andriy, der im Krieg beide Beine verloren hat, aber nicht seinen Lebenswillen. Er will ein Vorbild sein für die vielen anderen Kriegsversehrten, von denen sich viele Drogen und Alkohol hingeben.
Andriy Chomyak ist mit dem eigenen Auto vorgefahren. In Sekundenschnelle robbt er auf den Armen vom Fahrersitz auf die Rückbank, holt seinen Rollstuhl hervor, klappt ihn draußen auf und schwingt sich hinein. Andriy Chomyak ist 33 Jahre alt und Veteran der ukrainischen Armee. 2022 hat er in der Nähe von Kiew beide Beine verloren, nicht aber seine Beweglichkeit.
Man darf nicht untätig sein. Bei uns zu Hause hat heute Morgen der Fahrstuhl nicht funktioniert. Ich wohne im 12. Stock und bin so die Treppen runter. Deshalb sind meine Shorts ein bisschen schmutzig. Das ist mein Fitnesstraining.
Chomyak zuckt mit den Schultern. Er will nicht klagen. Er habe keine Zeit dafür. Vor einem guten halben Jahr ist er Vater geworden. Seine Frau hat er kennengelernt, während er nach der Reha zunächst als Taxifahrer jobbte. Mittlerweile repariert er Autos für die Armee. Und er baut Wanduhren aus Holz und Epoxidharz und verkauft sie über die sozialen Netzwerke. Aufzugeben sei für ihn nie eine Option gewesen, sagt Chomyak. Dabei hatten die Ärzte ihn, als er vor 4 Jahren schwer verwundet ins Krankenhaus eingeliefert wurde, schon für tot erklärt.
Überall lagen Verwundete in den Gängen. Diejenigen, die eine Überlebenschance hatten, wurden zuerst behandelt. Und über mich sagte ein Arzt, bei dem ist nichts mehr zu machen. Da habe ich angefangen zu fluchen, habe eine Krankenschwester am Arm gepackt und gesagt, wenn ich schon hier bin, dann tut auch was. Worauf der Anästhesist sagte, wenn er kämpft, dann kämpfen wir auch.
Chomyak war mehrere Monate zur Behandlung in Israel. Dort erhielt er Prothesen, aber die trägt er nicht, sie schmerzten ihn, sagt er, und das Anbringen dauere ihm zu lange. Die Zahl der Amputierten steigt in der Ukraine aufgrund des Krieges rasend schnell. Längst nicht alle Veteranen haben die Kraft, sich wie Andriy Chomyak ihren Platz in der Gesellschaft zu erkämpfen.
Vor allem Alkohol ist ein großes Problem. Neulich war ich in einem Reha-Zentrum und habe mit einem Veteranen gesprochen. Er kam schon betrunken zu unserem Treffen. Auch andere Drogen sind ein Problem. Denn die Jungs bekommen während der Reha ständig Schmerzmittel und nicht alle kommen später davon los.
Diesen Kameraden will Chomyak ein Vorbild sein. Deshalb dokumentiert er sein Leben in den sozialen Netzwerken. In einem Video ist zu sehen, wie er die Wohnung tapeziert, ohne Hilfe, bis unter die Decke.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Thorsten Lange aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.